Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Und dann kommt der Tag, an dem noch einmal ordentlich an meiner Schicksalsschraube gedreht werden wird. Der 9. Oktober 2007. Die Redaktion der ZDF-Sendung Johannes B. Kerner hat sich dazu entschlossen, mich nun doch wieder einzuladen, nachdem ich einen Monat zuvor ausgeladen worden war. Meine Mutter ist dagegen, dass ich hingehe. Meine Anwälte sind nicht gerade begeistert. Mein Mann ist äußerst skeptisch. Der einzige Mensch in unserem Kreis, der diese Idee brillant findet, bin ich selbst. Endlich habe ich die Möglichkeit, in aller Öffentlichkeit darzulegen, was ich wirklich gesagt habe. Endlich kann ich den furchtbaren Irrtum aufklären. Ich muss schmunzeln. Wenige Tage zuvor hatte mir eine hellsichtige Frau mitgeteilt, dass ich in einer spektakulären Talkshow zu Wort kommen sollte, die noch große Bedeutung erhalten und über die noch viele Jahre gesprochen werden wird. Vielleicht hatte sie ja recht. Sollte das etwa die Sendung von Bruder Johannes sein? Sie hatte mich aufgefordert, eine etwaige Einladung auf jeden Fall anzunehmen, denn diese könnte noch sehr hilfreich für mich sein. Sei es drum, mit oder ohne Spökenkickerei, vor allem jedoch gegen den Widerstand meines nahezu gesamten privaten Umfelds, sage ich zu. Meine Mutter macht sich Sorgen darum, dass ich eventuell vorgeführt werden könnte. Mein Mann ist besonders unruhig, denn er kann zum Sendetermin nicht mitkommen, weil er eine feste geschäftliche Verabredung in München hat. Er befürchtet, dass sich etwas Ähnliches ereignen könnte wie ein Jahr zuvor. Damals war ich anlässlich der Veröffentlichung des Eva-Prinzips schon einmal bei Kerner zu Gast gewesen. Und die Erinnerungen daran waren alles andere als lustig. Der Moderator hatte seinerzeit eine Art Tribunal zusammengestellt. Jedenfalls empfand ich es so. Und tausende Zuschauer übrigens auch, was sie durch ihre Proteste kundtaten. Zu Gast waren damals die Moderatorin Kim Fischer, Schauspielerin Renan Demirkan, die Unternehmensberaterin Gertrud Höhler und der Autor Michael Jürgs. Es war nebenbei die erste Talksendung gewesen, der ich nach dem Auftrittsverbot meines Tagesschau-Chefredakteurs erstmalig persönlich beiwohnen durfte, weil ich meinen Tagesschau-Job inzwischen an den öffentlichen Nagel gehängt hatte. Diese Kerner-Sendung wurde ebenso wie die Böttinger-Runde beim WDR zu einer wichtigen Lektion, die mir klar machte: Stell dich künftig auf ein kühleres Lüftchen ein. Die ruhigen Zeiten sind vorbei. Denn Gastgeber Kerner hatte damals ausschließlich Leute eingeladen, die das, was ich schrieb, mehr oder weniger unmöglich fanden, was vielleicht kein Zufall war. Von allen Seiten hagelte es zum Teil wüste Kritik. Einige der anwesenden Damen neigten plötzlich zu hysterischen Ausbrüchen. Und Renan Demirkan dachte lautstark darüber nach, dass ich durch meine altmodischen Ansichten nachfolgenden Generationen, zu der ihre Tochter gehörte, alle Wege in Richtung beruflicher Selbstverwirklichung verbauen könnte. Michael Jürgs, der mit seiner miesepetrigen, gräulich hellblauen Gesichtsfärbung und seiner insgesamt recht trostlosen Erscheinung auf mich wie die perfekte Karikatur des klassischen, vom Leben enttäuschten Alt-68ers wirkte, die Albtraumvorstellung dessen, was man unter souveräner Männlichkeit versteht, saß am linken Außenrand der Talkrunde und pöbelte ständig an meinem blonden Geisteszustand herum. Er machte mir mit selbstgerechter Miene vor laufender Kamera klar, dass ein Mann von einer Frau etwas ganz anderes erwarte als ein gemütliches Zuhause und ein liebevoll zubereitetes Essen, mit dem sie ihn des Abends überraschte. Dieser Gedanke ekelte ihn offensichtlich derartig an, dass er bei seinen deutlich zum Ausdruck gebrachten ablehnenden Ausführungen beinahe die Fassung verlor und noch bemitleidenswerter und peinlicher auf mich wirkte. Niemand der damals Anwesenden schien mein Buch übrigens gelesen zu haben, was ich inzwischen als eine wirklich ernstzunehmende Krankheit betrachte, von der noch weitere, zahlreiche Öffentlichkeitsvertreter, die mit mir zu diesem Thema in einen Ring stiegen, im Laufe der Zeit erfasst werden sollten. Als Herr Kerner schließlich noch zwei Mütter hervorzauberte, die sich bis dahin im Publikum verborgen gehalten hatten und die über die Vorteile der Krippenhaltung kleiner Kinder sprachen, brach mir der kalte Schweiß aus. Denn eine dieser Frauen war offensichtlich in einem bereits sehr schwangeren Zustand und kündigte fröhlichster Miene an, dass sie dieses kleine Wesen selbstverständlich ebenso früh wie das etwas ältere Geschwisterkind schon nach wenigen Monaten weggeben würde. Als das Publikum darauf in rasenden Applaus ausbrach, hatte ich zum ersten Mal den ganz dringenden Impuls, nichts wie weg hier, die sind allesamt irre. Der Gastgeber selber tat übrigens das Gegenteil von dem, was jeder einigermaßen gut ausgebildete Journalist bereits im ersten Lehrjahr seines Berufslebens auswendig zu lernen hat, nämlich einen Gast, der von anderen übel angegriffen wird, zu schützen, indem er ihm zur Seite springt. Herr Kerner indes hatte diese Regeln wohl gerade vergessen. Jedenfalls beugte er sich mit lächelnder Miene ständig zu mir herüber und versetzte mir mit seinen provozierenden Fragen einen Messerstich nach dem anderen. Mein Mann, der mitgekommen war und mir gegenüber im Publikum saß, war inzwischen kalkweiß geworden und ich befürchtete mehrere Male, dass er mit einem Satz auf dem Schreibtisch des Moderators landen und ihm auf eine Art, die mir persönlich zwar fremd und die wohl eher Männersache ist, seinen Unmut deutlich machen könnte. Als diese Sendung vorbei war und wir im Auto saßen, brach ich in heftiges Weinen aus. Das Verhalten dieser Meute, vor allem jedoch des Moderators, war nach meinem Empfinden ausgesprochen gemein und hinterhältig gewesen. Und ich fühlte mich persönlich sehr betroffen. Doch im Anschluss daran sollte ich noch etliche Talkshow-Höhepunkte erleben, wo nicht selten Vergleichbares geschah. Mein Mann fuhr damals schnurstracks in mein Lieblingsrestaurant, lud mich zu einem herrlichen Essen ein und trocknete meine Tränen mit den Worten: Es wird eine Weile dauern, bis die Menschen erkennen, auf welch abschüssigem Holzwege sie sind. Ein wunderbarer Trost, der seinen Höhepunkt erreichte, als ich gegen Mitternacht zu Hause den PC hochfuhr und mein Server inzwischen abgestürzt war, weil die vielen wütenden Zuschauerproteste, die zu Hunderten innerhalb dieses kurzen Abends eingegangen waren, vom Betriebssystem nicht mehr bewältigt werden konnten. Das Ergebnis hier, wie auch nach späteren Sendungen, lautete: Etwa 95% der Zuschauer nahmen mich in Schutz und gingen mit mir konform. Um einen kleinen Eindruck dieser Kerner-Sendung vom 12. September 2006 zu vermitteln, die ein Jahr vor dem eigentlichen und berühmteren Skandal ausgestrahlt wurde, hier einige Auszüge aus einem Internetblog mit der Überschrift »Eva Herrmann wird zerpflückt«.
Eva Herrmann lässt mich irgendwie nicht los. Heute Nacht habe ich durch Zufall Johannes B. Kerners Wiederholung der Sendung mit Eva Herrmann gesehen. Kerner ist nicht dafür bekannt, unbequeme Fragen zu stellen. Aber diesmal nein. Kerners Redaktion hatte ihrem Chef diesmal 4 Gäste an die Seite gesetzt, die Lust auf Konfrontation und Freude am offenen Disput hatten. Alle 4 hatten ihre Rolle. Kim Fischer als Enddreißigerin ohne Mann und Kind, Renan Demirkan als streitbare, berufstätige Mutter, Gertrud Höhler für den gehobenen Sachverstand und die gepflegte Diskussion und Jürgs eben als Quotenmann. Keiner der 4 Gäste mochte Hermanns Thesen teilen oder verteidigen. Frau Herrmann stand auf ziemlich verlorenem Posten. Jürgs sprach von einem Buch, mit dem sich Frau Herrmann offenbar einer Selbsttherapie unterzogen habe, und von missionarischer Ereiferung. Frau Herrmann geriet ziemlich unter Druck. Ihre Argumente, besonders aber ihre Schlussfolgerungen, ihre Ursachenanalyse bestehender gesellschaftlicher Gegebenheiten und ihre Lösungsansätze dafür wurden ihr zerpflückt, die Widersprüchlichkeit und Dummheit aufgezeigt.
Es stellt sich für mich im Nachhinein die Frage, was die Redaktion und Herr Kerner damals eigentlich bezwecken wollten. War es allein Political Correctness? Oder lief die Sache ab nach dem wirtschaftlich interessanten Motto »Für die Quote jede Zote«? Was auch immer die Gründe für eine bereits schon mehrfach kollektiv demonstrierte Anti-Haltung gegen meine Buchthemen sein mochten, es scheint sich mehr und mehr der Verdacht zu verdichten, dass es sich hier nicht etwa um persönliche Neigungen oder Ablehnungen handelte, sondern dass viel mehr dahinter stecken musste. die betagte und erfahrene Kinderpsychotherapeutin Christa Mewes, die mir immer als leuchtendes Vorbild in Sachen Durchhaltekraft dient, gerade was diese überlebensnotwendigen Themen betrifft, spricht in diesem Zusammenhang übrigens gar von einer Kulturrevolution, in der sich zwei völlig unterschiedliche Gegnerschaften erbittert bekämpfen. Die Frage bleibt, wer den längeren Atem hat. Und damit geht es jetzt in die zweite Runde.